vielen Dank. Klasse. Ich bin der Heinz Spindler und meine Frau Ute sitzt in der Mitte. Wird jetzt nicht aufstehen, weil sie das nicht mag. Könnt ihr nachher raten, wer sie ist. Ne? Die sitzen, aber alle aufstehen, dann sehen wir genau, wer sitzen bleibt. Das war dann meine Frau. Also, okay, heute Abend das Thema Solid Rock, solider Grund, solider Fels im Leben. Und dann kam ich so, dieser Text aus 1. Petrus, haben wir nicht abgesprochen, aber es passt, ne? Passt wunderbar. Aus 1. Petrus, Brief, Kapitel 2, und es spricht der Apostel Petrus, spricht vom Fels. Und eigentlich denken mir viele Leute, dass der Apostel Petrus der Fels war. Und sagte immer, also diese Bericht aus Matthäus Evangelium Kapitel 16, als Jesus sagt, du bist Petrus, auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen oder meine Kirche. Und da wird oft der Bezug genommen eben auf Petrus, weil er auch den Namen hatte, Kephas, der Fels. Und letztendlich gibt uns der Petrus dann später einen Hinweis darauf, was Jesus wirklich gemeint hat. Was er eigentlich wirklich will, auf was wir eigentlich wirklich aufbauen können, unser Leben. Und davon berichtet der Petrus in 1. Petrus Kapitel 2 und er sagt, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind. Durch Jesus Christus. Eigentlich Werke, die auf das Werk von Jesus gründen. Das ist eigentlich, könnte man so richtig übersetzen. Werke, die auf das Werk von Jesus gründen, die darauf aufbauen, auf dem, was Jesus gelegt hat, den Grund, den Jesus legt, und es darauf aufbauen. Also nicht, dass man einfach irgendwas macht, weil man denkt, das wäre auch richtig, sondern das, was Aufbauendes ist, auf dem, was Jesus für uns getan hat. Von dem spricht der Petrus. Weil der Petrus war auch jemand gewesen, der wusste, was das bedeutet, wenn man selbst was tun möchte, aus seiner eigenen Kraft, aus seiner eigenen Motivation für Gott. Und aus seiner eigenen Kraft, aus seiner eigenen Motivation, der ist einfach gescheitert. Er hat es gut gemeint. Aber wie es der Theo Lehmann mal schrieb, so ein Pfarrer und Liederdichter aus Chemnitz, aus einst Karl Marxstadt, oder wie es er genannt hat, Karl Murxstadt, er hat das Lied mal geschrieben, gut gemeint, doch schlecht gemacht. Oberflächlich ausgedacht. Ist zu vieles, es verdorrt ohne dein Wort. Also viele Menschen meinen es gut im Leben. Und genauso hat es der Petrus auch gut gemeint. Gut gemeint in seiner Beziehung zu Gott, gut gemeint in seiner Beziehung zu Jesus. Und letztendlich hat er festgestellt, ich scheitere nur mit meiner eigenen Motivation. Und deswegen schrieb er das. Werke, die aufgebaut sind auf dem Werk von Jesus Christus. Mit anderen Worten, auf dem Erlösungswerk von Jesus Christus. Dass mein Leben, mein Glaube, mein Vertrauen auf nichts anderes basiert als auf dem Erlösungswerk von Jesus Christus, erworben am Kreuz von Golgatha. Und darauf kann ich aufbauen. Das ist ein sicherer Grund, sagt der Petrus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist der kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugende dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu einem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Alles basierend auf dem, wer Jesus Christus wirklich ist. Und auf den dann aufbauen, dass Gott was aus diesem Leben macht, das letztendlich auch das Wesen Gottes sichtbar macht. Das ist der Sinn letztendlich unseres Lebens. Dass das Wesen Gottes sichtbar wird. Dass die Herrlichkeit von Jesus Christus sichtbar wird in dem Leben von uns Menschen. Dazu habe ich mal eine kleine Geschichte gelesen von einem Pastor und einem Seifenfabrikant. Das verdeutlicht das ein bisschen. Und zwar der Pastor und der Seifenfabrikant, die gingen miteinander spazieren. Und der Seifenfabrikant hat mit dem Pastor gesprochen, wie es eben so manchmal so ist, wenn man mit so einem Pastor spricht, wenn man mit Gott und der Welt unzufrieden ist. Ne? Und dann sagte der Seifenfabrikant zu dem Pastor, wissen Sie, Herr Pastor, diese ganze Sache mit Christentum, 2000 Jahre Christentum, das ist doch alles Nonsens. Hat doch nichts in dieser Welt wirklich verändert. Sind die Menschen deswegen besser geworden? Wegen 2000 Jahren Christentum? Im Gegenteil, die Menschen werden immer schrecklicher. Die werden immer schlimmer. Was bringt das Christentum schon? Und der Pastor, das war augenscheinlich ein weiser Mann, und er lief da einfach neben dem Seifenfabrikant weiter und hat nichts erwidert. Und irgendwann sagte er zu dem Seifenfabrikanten, wissen Sie, Herr so und so, ist eigentlich auch interessant, ne? Seife gibt es schon so und so lange und die macht keinen Unterschied in dieser Welt. Und dann fragt der Seifenfabrikant, was setzt du mit Will? Ne? Und so und denkt sich schon, veräppelt mich ein bisschen. Und dann sagt er, schauen Sie doch auf dieses Kind. Ne? Es spielen zwei Kinder im Dreck. Und dann sagt er, sind die sauber? Und dann sagt der Seifenfabrikant, ja, es ist natürlich auch ein Trick dabei. Die Seife, die muss eben auch angewendet werden. Und dann sagt der Pastor, sehen Sie, genauso ist es mit Christus. Muss eben auch angewendet werden. Es reicht nichts, wenn ich darüber Bescheid weiß. Und das ist ja auch das Problem jetzt ein bisschen in unserem Land, in dem wir leben. Wir sind ja so viele Leute Bescheid. Also gerade so im Westteil von Deutschland und im Süden sowieso. Da wissen wir sowieso Bescheid. Ne? Und, aber viele wissen alles letztendlich und sagen, ich weiß alles. Und eigentlich wissen sie gar nichts, weil sonst würde die Welt anders aussehen. Sonst würden Ehen anders aussehen. Sonst würden Beziehungen anders aussehen. Sonst würde ein Wort noch ein Wort sein. Sonst würden nicht Menschen leben, komme ich heute nicht, komme ich morgen nicht. Ich muss erstmal schauen, ich muss erstmal abchecken. Ich weiß auch nicht so ganz genau, ob ich mich da jetzt festmachen soll. Wisst ihr, wenn es wirklich Fuß fassen würde, dieses Christentum, dann wäre unser Ja ein Ja und unser Nein ein Nein. Dann wird es uns prägen, indem wir Menschen sind, die diese Sehnsucht, diese tiefe Sehnsucht haben nach Wahrhaftigkeit, nach Treue, nach Gerechtigkeit. Menschen nicht bloß nach weltlicher Gerechtigkeit, sondern nach Gottes Gerechtigkeit. Dann werden wir Menschen, die wirklich das nichts anderes ersehnen für diese Welt, als dass Gottes Gerechtigkeit deutlich wird unter Menschen, die verloren sind, die keine Ahnung haben von diesem Gott, der Leben schenkt, die keine Ahnung haben von dem Gott, der das Leben wirklich Fundament gibt, über den Tod hinaus. Also es muss angewendet werden. Wir haben jede Menge Leute und ich finde es interessant, ich habe es mal so genannt, wisst ihr, es gibt einen Glauben an Gott und es gibt eine Beziehung zu Gott. Und es sind große Unterschiede. Es gibt Menschen, die sagen, ich glaube an Jesus und es gibt Menschen, die haben eine Beziehung zu Jesus. Der Apostel Petrus, der hatte in seinem Vorleben, hatte der einen Glauben an Jesus. Der fand es cool, was der konnte. Das war echt eine Granate, der Jesus. Der hat blinde Sehend gemacht. Der stand vor einem Grab und der Tod ist rausgekommen. Der hat für 5000 Menschen Essen gemacht, der hat für 4000 Menschen Essen gemacht. Und jeder wollte den sehen. Und es war dann so klasse gewesen, mit Jesus unterwegs zu sein, dass die alles sagen konnten, der Jesus ist unser Kumpel, mit dem sind wir echt unterwegs. Ja, mit dem sitzen wir am Lagerfeuer. Wenn ihr ein bisschen Insiderwissen haben wollt, dann können wir uns ein bisschen zusammensetzen. Ja, also, aber als es dann plötzlich darum ging, dass so eine einfache Magd am Lagerfeuer sagt, du bist doch auch einer von denen, die mit Jesus unterwegs sind. Oh, ich weiß gar nicht, was du meinst. Doch, du bist doch auch. Nein! Bis zu dem Punkt, dass er sich selbst verflucht hat. Der Petrus. Und das war der Unterschied zwischen Glaube an Jesus und die Beziehung zu Jesus. Ich glaube, dass der Rest alles kann. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann suche ich meine eigenen Wege. Und ich finde es sehr interessant, an der Bibelschule unterrichte ich den Petrusbrief, ich unterrichte manche andere Sachen auch noch, aber der Petrusbrief, der fasziniert mich, weil ich das immer in Beziehung bringen möchte mit diesem Petrus, der den wirklich geschrieben hat, diesen Brief, der damit sich selbst auseinandergesetzt hat, auch mit seinem Vorleben und es auch verarbeitet, dieses Vorleben und das neue Leben in Jesus, in diesem Brief. Und er hat eine Sache begriffen, ohne Jesus als den Fels, als den Grund kann ich das nicht. Keine Ahnung. Also ich muss das anwenden, es nützt mir nichts nur, dass ich weiß von dieser Wahrheit. Sondern es muss Einfluss nehmen auf mein Leben. Es muss mich durchdringen. Mit anderen Worten würde der Seifenfabrikant gesagt haben, es muss mich reinigen, von innen nach außen. Es muss meine Augen reinigen, meine inneren Augen über Jesus, dass ich plötzlich erkennen darf, wer bist du eigentlich wirklich, Christus. Und dann sagen kann, ich möchte tatsächlich mein Leben auf nichts anderes bilden. Das ist ein schönes Lied, ne? Dass ich auf nichts anderes mein Leben bilden möchte, als auf Jesus. Christ alone, the cornerstone. Christ alone, also Jesus alleine. Jesus alleine, der Eckstein. Der mein Leben Stabilität gibt. Der mein Leben Richtung gibt. Der mein Leben hält. Der mein Leben erhält. Der mein Leben selbst ist. Lebenswichtig, dieser Eckstein eigentlich. In dieser ganzen Frage. Und der was macht. Ich habe dann auch so über Rock nachgedacht, ne? Rock and Roll. Und dann habe ich so über nachgedacht mal so, ist ja so ein Wortspiel ein bisschen, Solid Rock, der solide Grund oder halt eben Rock. Manche hören gern Solid Rock, wenn sie Musik hören. Dann rumpelt's und bumpelt's und die Mucke ist richtig aufgedreht, bum bum bum. Und dann habe ich mich mal damit auseinandergesetzt, mit dieser ganzen Bewegung von Rock'n'Roll. Was war das eigentlich für eine Bewegung? Und die Bewegung war eigentlich so ein Ablegen des Klischees. Das war das Erste, warum eigentlich diese Bewegung so aufkam von Rock'n'Roll. Wir wollen so ein Klischee ablegen, so vom Biedermann. Das Zweite, so ein bisschen so ein Aufbegehren gegen den Status quo der Gesellschaft. Wir sind anders. Und das Dritte ein bisschen schockierend wirken auf diejenigen, die in ihrem eigenen Lebensmief feststecken. Das waren so ein paar Punkte, warum so Rock'n'Roll aufkam. Wir lassen es mal richtig krachen. Und da habe ich das irgendwie in Verbindung gebracht mit dem Glauben an Jesus. Wir lassen es mal richtig krachen. Der Glaube an Jesus ist tatsächlich ein Ablegen des Klischees. Hat eigentlich nichts mit Gutbürgertum zu tun, der Glaube an Jesus. Ich weiß nicht, wer in dem Raum sitzt und den Film schon mal von Ben Hur geguckt hat. Oder den Film Chariots of Fire, wie heißt das auf Deutsch?
Die Stunde des Siegers.
Die Stunde des Siegers haben manche vielleicht geguckt. Ne? Manche sagen, oh wow, hey, war das im 19. Jahrhundert? Ich würde manchen den Film mal The End of All Wars ans Herz legen. Kann man sich einfach merken, ne? Das ist ein hochschwäbisches Thema, The End of All Wars. Das ist fast schwäbisch. Es ist spannend, dieser Film. Da geht es ums Ablegen des Klischees. Da geht es um das wirklich gegen den Strom gehen in dieser Welt. Da geht es um das Aufbegehren gegen den Status quo, wie wir eigentlich alles so fröhlich dahin leben. Und mich hat es dann so bewegt, als ich dann so dran dachte an einen jungen Mann, der bei uns am Bodenseehof war. Der hieß Heiko, kam von der Schwäbischen Alb, der Heiko, und er kam als Konfirmand zum Bodenseehof. Und das Thema ist ja, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen bei Gott, aber auserwählt und kostbar ist. So lasst euch nun als lebendige Steine aufbauen. Also lasst es wirken mit euch, das Wesen von Jesus. Nicht erbaut ihr euch selbst, also macht ihr selbst was aus eurem Leben. Das ist so Status quo, dass jeder irgendwie ein bisschen versucht, was aus seinem Leben zu machen. Sondern hier geht es darum, lasst was draus machen. Lasst was aus eurem Leben machen. Lasst was draus machen, an dem sichtbar wird, dass Gott wirklich lebendig ist. Dass Jesus wirklich dieser Eckstein ist. Lasst es zu. Das ist gegen den Status quo, selbst im Christentum, in der westlichen. Schon immer ein bisschen so revolutionär, wenn man so von Jesus immer spricht. Ne? Man kann von alles sprechen. Wenn man so von Gott spricht, auch ein bisschen auf so einen Geburtstag oder Familienfest, wenn man so von Gott spricht, eine Bombensache. Wenn man vielleicht auch noch ein bisschen von Buddha spricht und von all den anderen, dann ist man auch ganz modern. Aber wenn man von Jesus spricht, ist komisch, dann wird man sofort zum Partykiller. Oh, hör mal bloß auf mit der Kirche. Ja, es ist spannend, oftmals. Und ich habe schon oft zu Leuten gesagt, ich spreche gar nicht von der Kirche, ich spreche von Jesus. Hör mal auf mit der Kirche. Und was dahinter steckt ist, in diesem Namen hat unser alter Pfarrer immer gesagt, Heinz, da steckt Sprengkraft drin. In dem Namen von Jesus. Da steckt eigentlich die Entscheidung drin, zwischen Leben und Tod. Da steckt die Entscheidung drin, was aus deinem Leben wirklich werden kann. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus steckt Konsequenz. In dem Namen Jesus steckt gegen den Status quo. Das, was man einfach so dahin legt. Irgendwie. Und warum gegen den Status quo? Weil fürs Leben. Weil fürs Leben. Und das mache ich fest an dem Leben von diesem jungen Mann, von diesem Heiko, der bei unserem Bodenseehof war, der kam als Konfirmand, wie ich schon gesagt habe, und der saß im Rollstuhl schon, der hat eine Muskelkrankheit gehabt und starb dann auch an diese Muskelkrankheit. Er würde gesagt haben, ich sterbe nicht an einer Muskelkrankheit, ich sterbe am Willen Gottes. Und der Heiko, ja, das war ganz spannend, diese Konfirmanden, wenn die kommen, das ist ja auch oft so eine ganze wilde Truppe und in dem Alter zwischen 13 und 14, da denkt man über alles nach, aber jetzt nicht unbedingt, um eine Entscheidung für Gott zu treffen. Da muss man erstmal überhaupt mal herausfinden, wer bin ich eigentlich selbst? So geht es den allermeisten. Ne? Also wir haben am Bodenseehof fast jedes Jahr haben wir knapp 1500 Konfirmanden so gehabt, die nicht alle auf einmal kamen, deswegen leben wir noch. Die alle so stückchenweise, grüppchenweise kamen, über das halbe Jahr verteilt. Und es ist ja klar, in dem Alter war ich auch, da war ich der Coolste, da war ich der Beste, der Schönste und der Größte und jetzt bin ich halt nur noch der Schönste. Also ich habe auch dazugelernt. Also, aber ihr versteht es, wie das ist so, wenn man in diesem Alter ist, gell? Dann weiß man nicht so ganz genau, wie gehe ich jetzt mit denen um, ne? Und brauchst mir gar nichts sagen und so, ich weiß es sowieso und immer dieses Rumgenöle an mir und jetzt erzähle ich mir auch noch was von Gott, spitze. Und der und es ging ja noch, wenn er mir einfach von Gott erzählt, aber jetzt erzähle ich mir auch noch von Jesus, worum jeder weiß, dass der gar nicht lebt. Und das muss man manchmal aushalten im Alter. Deswegen sind wir auch alle da, weil wir auch mal ausgehalten wurden. Und manche sitzen da, die werden gerade ausgehalten. Also, und manche kommen noch in das Alter, um ausgehalten zu werden. Und manche sitzen da und sagen, ich halte es nicht mehr aus. Aber das ist dieses Leben. Und als diese Gruppe bei uns war, der Heiko hat auch ein Zivi dabei gehabt bei sich. Und das ist ja immer so eine Sache, wenn man was Gutes tut. Dann habe ich ja schon mal was Gutes getan. Gott brauche ich nicht, weil ich kann auch ohne Gott was Gutes tun. Und es war schade so, das war so eine Person, die sagte, ja, ich muss mir das Zeug nicht anhören da von euch. Ne? Ich bin auch so, ich weiß schon, ich, aber diese ganze Sache da mit Jesus und so, könnte mal aufhören. Und das Spannende war, am letzten Abend, wir haben immer so einen Abend, in dem wir einfach die Konfirmanden das erklären, auch das, was es bedeutet, so festzumachen, sein Leben an Jesus. Und wer meint, wirklich die Stimme von Jesus zu hören, der ihn ruft, in die Nachfolge, wir möchten dir gerne helfen, einfach mit dir beten, und dass du einfach sagst, danke Jesus, dass du mein Herr bist, dass du mich liebst und dass du meine Schuld vergeben hast, dass ich mit dir unterwegs sein kann. Und an dem Abend, es waren vielleicht an dem Wochenende 80 oder 90 Konfirmanden bei uns. Und an dem Abend ging die Tür auf, so von unserem Vorlesungssaal, und wer reinkam, war dieser Heiko. Der rollte rein in seinen Rollstuhl. Und er stand dann so vor mir, und ich habe ihn angeguckt und sagte, was willst denn du da? Und sagte, schaut mich an und sagt, ich möchte Jesus aufnehmen. Alles, was ich will. Und dann war das auch so in mir, in meinem Herzen, in jedem Menschen steckt irgendwie ein Gutmensch. Und dann dachte ich auch so, also jeder braucht es, aber der Heiko nicht. Der ist ja schon gestraft genug im Leben. Das schoss mir durch den Kopf, vergesse ich nie mehr, das war einfach da. Und dann schaut er mich an und sagt, doch eins, ich brauche Jesus. Ich brauche dieses Leben, das nur Jesus ist. Und dann habe ich mit ihm gebetet und wir haben Jesus gedankt. Ich habe lange Zeit nichts mehr von ihm gehört. Ich habe ihn dann noch einmal getroffen auf einer Veranstaltung. Da konnte er nur noch seinen Rollstuhl mit so einem Joystick, den er mit so einem Strohhalm praktisch kommandieren konnte, bewegen, steuern konnte. Und er rollte dann vor zu mir und sagte, ich wollte dich noch einmal sehen. Ich wollte noch mal einmal den sehen, der mir den Weg zu Jesus gezeigt hat. Und dann ein Jahr später war diese Kirchengemeinde wieder bei uns am Bodenseehof und ich habe dann den Pfarrer gefragt, was denn mit dem Heiko passiert ist. Und dann sagte er, der Heiko ist verstorben. Er war 16 Jahre alt, ist heimgegangen. Und dann schaut der Pfarrer mich an und sagt, der Heinz, ich habe sowas in meinem Leben noch nie erlebt. Ich habe eine Beerdigung gehalten, da war so eine Hoffnung, von der habe ich gar keine Ahnung gehabt. Das war mein Leben selbst verändert, sagte er. Und dann fuhren Menschen aus dieser Gemeinde mit, manchmal zum Bodenseehof, die wollten einfach nur den Platz sehen, an dem dieser Heiko verändert wurde. Und ich habe das dann irgendwann, irgendwo mal erzählt auf der Schwäbischen Alb. Da saß eine junge Frau in einem Raum, hat geweint dann und kam hinterher auf mich zu und sagte, du hast seit Abend von meinem Bruder erzählt. Und sagte, der war wirklich so. Und was er gemacht hatte, der Heiko, war, er fuhr mit seinem Rollstuhl in den Ort, aus dem er kam, fuhr er von Haus zu Haus regelmäßig und hat Menschen eingeladen zu Jesus, was keine Antwort fertig gebracht hat. Weil wir jetzt auch nicht so ganz genau wissen, wie sollen wir das machen und so, und der Status quo sagt, mach es bloß nicht, weil die Leute denken, ihr müsst ein bisschen bescheuert und so, ne? Wir sind doch alle irgendwie Christen. Aber von dem Heiko hat es gewirkt, wisst ihr, das war, Jesus war sein solider Grund, das war sein Fundament. Das war die Quelle seiner Kraft, das war die Quelle, von dem er wirklich gelebt hat, das war die Quelle seiner Liebe für die Menschen, mit denen er zusammen war. Und die Menschen haben es ihn abgenommen. Das sind die Obercoolsten, sind dann plötzlich dort in den frommsten aller frommen Jugend. Leute, die das immer nur von außen angeguckt haben, die wollten dann plötzlich auch dabei sein, weil die wollten sehen, was macht es aus, dieses Leben von diesen Heiko. Christ alone, the cornerstone. Dinge, die man nicht erklären kann, die man kann nicht mit der feinsten Theologie erklären. Und nicht mit der größten Weisheit und mit der größten Philosophie. Das ist die Kraft, die reelle Kraft von einem Menschen, der das erkennen durfte, eigentlich gar nicht von den Menschen, sondern die reelle Kraft von dem Christus, der erkannt wurde von ihm. Wer bist du eigentlich wirklich, Jesus? Du bist nicht der Erfinder von Ostern, und du bist nicht der Erfinder von Weihnachten, und du bist auch nicht der Erfinder von dem, was uns alle so plagen soll, sondern du bist der lebendige Gott. Du bist der, der das Leben wirklich festmacht. Wir haben im Lied, im letzten Lied auch gehört, es ist ein Anker. Und letztendlich ist es ein biblisches Wort aus dem Hebräerbrief, dass wir verankert sind durch Jesus. sich praktisch aufgelehnt gegen den Status quo der Gesellschaft. Weil sowas macht man nicht. Und dann noch in einem frommen schwäbischen Dorf. Von Haus zu Haus. Und die Leute dich alle auslachen. Das war schockend und schockierend für diejenigen, die in ihrem Lebenslauf festhingen. Auch für diejenigen, manchmal diejenigen Christlichen, ich nenne es jetzt mal so, ja, ihr könnt Tomaten dann auf mich werfen, habt ihr keine dabei, aber hoffentlich nicht. Aber auch diejenigen manchmal, die auch in ihrem christlichen Lebensmut festhängen. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Da tut man das und tut man jenes. Und da hat man so seine Regel, sein Regelwerk, mit dem man lebt. Zu wem man was sagt und zu wem man nichts sagt. Wie man sich benimmt und wie man sich nicht benimmt. Wo man sich wie benimmt, das kann mir auch lernen. Ja, und wo man sich irgendwie nicht benimmt, kann man auch lernen. Und wir Menschen sind extrem lernwillig in dieser Sache. Und was ich von dem Heiko gelernt habe, und es ist tatsächlich so, das habe ich von ihm gelernt, von Jesus im Heiko, dass ich auch manchmal festhänge in meinem eigenen kleinen, ich nenne es jetzt einfach so, überspitzt, plakativ, christlichen Lebensmittel. Und auch meine Worte abwäge, wenn ich mit Leuten zusammen bin, zu wem ich jetzt was sage. Und merke dann auch mal, ja, nee, da spreche ich jetzt am besten nichts über Jesus. Ne? Weil die Leute, die sind jetzt ein bisschen akademisch vorgebildet, könnten lachen. Ah ja, mit so einem von der Straße, da kann man schon mal über Jesus sprechen. Der kann es aushalten. Und es ruft mir Jesus immer wieder zurück, das Leben von dem jungen Mann. Was gut zusammenpasst mit dem Seifenfabrikanten und mit dem Pastor. Das Problem ist, sagt der Seifenfabrikant, die Seife muss angewendet werden. Es nützt nichts, wenn ich weiß, dass das Seife liegt. Ich kenne die Seife, dass ich die anschaue, die Seife, und dass ich sogar noch beschreiben kann, wie riecht die Seife. Und was die alles Gutes tun könnte, die Seife. Ich muss sie anwenden für mein Leben. Und das war auch die Überzeugung von Petrus. Das kam ja auch in seinem Leben. Dass es angewandt werden muss, das muss mein Leben wirklich treffen, das muss was mit meinem Leben tun. Verändert sich was. Und was die Bibel hier aussagt, ist, Jesus, der dieser Eckstein, dieser lebendige Stein, da steckt Dynamik drin in diesem Wort. Er ist lebendig. Da geschieht was. Deswegen kann man sich eigentlich gar nicht mal so drauf verlassen, dass das Leben dann so festgefahren ist. Sondern wenn der lebendige Gott tatsächlich ins Leben eingreift, dann hat er seine Hand auf diesem Leben und dann wirkt er mit diesem Leben das, wozu er dieses Leben geschaffen hat. Dass er sichtbar, deutlich, erkennbar, hörbar wird in dieser Welt. Das heißt also praktisch, es ist keine Starrheit da drin. Da habe ich gestern Abend auch kurz drüber gesprochen. Wir denken, wir Menschen haben ja, wir neigen schnell dazu, dass wir so eine Box haben. Ja, der eine lebt in der Box, der eine lebt in dieser Box, der andere lebt in der Box. Und hier auf jeder Seite steht, das tut man nicht. Und nur so lebt man. Das sagt man und das sagt man nicht. Und hier steckt drin eben das Wahr gegen die Gesellschaft, das Wahr gegen das, wie diese allgemeine Denke ist in dieser Welt, ich möchte von nichts anderem mehr sprechen, als wirklich von Jesus allein. Ich möchte für nichts anderes mehr leben, als für Jesus allein. Ich möchte von nichts anderem mehr bestimmt werden, als von Jesus allein. Weil nichts anderes berührt mein Leben so sehr wie Jesus allein. Es macht was mit meinem Leben. Er ist der Eckstein für mein Leben geworden. Das heißt, er hat mir Stabilität gegeben. Stabilität, die übers Leben hinausgeht. Die hält. Und wenn der letzte Schritt kommt. Das ist ja oftmals, dass viele Leute sagen, ich weiß auch nicht so ganz genau, ob es dann reicht. Ich weiß ja auch nicht, ich hoffe mal. Aber was der Petrus hier ausdrückt und sagt, Jesus ist der Eckstein, das heißt, da ist Stabilität drin, da kann ich mich drauf verlassen, das ist stabil. Wenn Jesus mich gerufen hat und ich ihm nachfolgen darf, ich darf mich drauf verlassen, er bringt mich aber durch. Wir können auch sagen, da steckt Treue drin, in diese Stabilität. Die Bibel sagt mal, Gott ist kein Mensch. Oder nicht wie wir Menschen. Der dann hin und her geweht ist in seiner Meinung, in seinen Gefühlen, in seinen Gedanken. Heute geht es ihm mal gut, dann findet er die Welt bombig und morgen findet er es schlecht, dann könnte die Welt im Mülleimer stampfen. Heute findet er dich gut, morgen findet er dich schlecht. Ja, das sind die Gefühle von uns Menschen. Aber der Petrus drückt hier drin aus, wenn Jesus der Eckstein ist, da ist Stabilität drin. Er hält, was er verspricht. Er wendet sich nicht. Er ändert sich auch nicht. Und er hält dein Leben. Und er bringt dein Leben durch. Für manche ist er der Stolperstein Jesus. Das habe ich damit erwähnt, wenn ich sage, ja, wir können über alles sprechen. Aber dann, wenn es um Jesus geht, oh nee, ja, nee, jetzt bloß aufhören. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass man es dann manchmal abwägt. Da sage ich jetzt mal was über Jesus, ne? Und da sage ich nichts über Jesus. Da spreche ich jetzt allgemein über Gott. Dann komme ich gut durch den Nachmittag. Und da merken wir dann, was das bedeutet, so ein Stolperstein. Weil es für viele Menschen ein Stolperstein ist. Weil sich an Jesus das entscheidet, weil die Bibel sagt, in keinem anderen Namen ist es heil und in keinem anderen Namen sollen Menschen gerettet werden, als in dem Namen von Jesus Christus. Da steckt schon was Absolutes drin, das stimmt. Das stimmt. Aber da steckt Leben drin. Da steckt Vergebung drin. Da steckt Hoffnung drin. Hoffnung über den Tod hinaus. Da steckt Zukunft drin in dem Namen. Da steckt genau das drin, was die Menschen tatsächlich suchen. Stabilität. Treue. Aufrichtigkeit. Wahrhaftigkeit. Liebe, die nie aufhört. Es steckt in dem Namen von Jesus. Kraft der Heilung. Von Geist, Seele und Leib. Kraft der Heilung von Zorn. Kraft von dem, der sagt, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Es steckt in den Namen von Jesus. Und da steckt auch das andere drin, ist eigentlich so ein Quellstein vom Wasser des Lebens. Von dem spricht Jesus. Das sind Menschen gerne anbieten. Kommt her, sagt er später mal, in der Offenbarung, und nehmt vom Wasser des Lebens umsonst. Nehmt doch. Trinkt. Nehmt Gnade und Gnadenvoll. Die Fülle steckt da drin. In dem Allen. Und es steckt eben auch das drin, ein Stück Sturheit in den Namen von Jesus. Starrheit, tatsächlich. Weil Jesus war in einer Sache wirklich stur und starr. Er wollte nur das tun, was dem Vater gefällt. Und es war entgegen allen Status quo. Er wollte nur das tun, was dem Vater gefällt. Und das ist das Spannende auch, wenn wir dann so Christen begegnen, die nur das tun wollen, was Jesus wirklich möchte. Im Beruf, in der Schule. Unser Sohn, der hat Lehramt studiert und als er kurz vor dem Ende seines Studiums war, hat er seine Abschlussarbeit nicht fertig bekommen. Gibt es manchmal. Und dann fuhr er den Tag drauf dann auch an seine Hochschule und hat dann mit dem Professor gesprochen, weil ich sagte, Tommy, dann fahr mir so wieder und sag ihm, dass du es fertig bekommen hast. Ne? Ist nicht schlecht. Das hat er auch gemacht. Und dann sagt der Professor zu ihm, das muss man doch irgendwie eher wissen, dass man es nicht fertig bekommt. Und dann plötzlich so nebenbei, waren Sie schon beim Arzt? Ich sagte, nö, wieso? Also Sie sehen so blass aus. Also Sie sollten vielleicht zum Arzt gehen und sich einen Attest holen. Und Tommy sagte, nee, ich muss jetzt zum Arzt, ich bin nur blass, weil ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe. Also nächtelang hat der Abschlussarbeit geschrieben. Und dann sagt die nochmal, ey, also Sie sehen so blass aus, ich würde, also warum gehen Sie eigentlich nicht zum Arzt? Und dann fuhr er nach Hause und dann war schon Anruf, auf dem Anrufbeantworter auch wieder die Person und er sollte nochmal zurückrufen. Und diese Person sagte, wollte eigentlich eine goldene Brücke bauen. Sie können zum Arzt gehen und können sich einen Attest holen und dann können Sie diese Arbeit nochmal wiederholen. Weil das war schon in dem Prozess, dass sich viele Dinge verändert haben in Studien, Regularien in Baden-Württemberg. Und der Professor meinte, dass der Dominik schon unter das neue Gesetz fällt. Das heißt, der hat das ganze Studium praktisch im Sand gesetzt. Und der Dominik sagte dann, er kann das nicht, er kann nicht zum Arzt gehen. Weil er mit Jesus lebt. Und das war erst ein bisschen shocking für die Leute. Aber die wollten dann mit ihm sprechen. Die wollten wissen, warum denkt jemand so. Und wir wussten jetzt, niemand wusste, wie das wirklich ausgeht und Leben ist nicht immer Hollywood und es geht auch nicht immer so aus mit Happy End. Und es wusste man auch nicht, wie das ausgeht. Aber wie es ausgegangen ist, letztendlich durfte er dann auch diese Prüfung wiederholen und konnte dann auch sein Studium abschließen. Aber um das geht es alles gar nicht. Sondern um was es geht, ist, dass mein eigenes Sohn mir da zum Vorbild geworden ist. Weil ich tatsächlich, als die anliefen von der Schule, dann innerlich dachte, oh, wenn die schon so oft anrufen, dass er doch sich einen Attest tun soll, ne, dann könnte doch auch gehen. Und er sagt, nee, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Und es ist so ein Zeugnis geworden für die Menschen. Natürlich, manche haben drüber gelacht, das ist so. Aber die allerwenigsten oft lachen darüber. Ist tatsächlich so. Die allermeisten, und wenn es nur stilles und stummes Staunen ist darüber, dass jemand einen festen Grund hat. Und dass jemand nicht mit dem Strom ständig schwimmt. Sondern dass sich jemand gegen diesen, platt gesagt, Gesellschaftsmief, weil man das doch so macht, wendet. Und aussteigt. Und das ist schon gewaltig. Er hat viele gute Begegnungen daraufhin auch gehabt in diese ganze Sache. Aber weil er erleben durfte, dass Jesus, und es glaubt auch, Jesus will es tun, das hat er tief im Herzen, was dem Vater gefällt. Und es hat auch manchmal Konsequenzen in diesem Leben. Es geht nicht immer so toll aus. Wir leben hier in Freiheit. Vor einigen Jahrzehnten hat es hier auch einen hohen Preis gekostet, um klar für Jesus einzustehen. Deswegen sind auch manche eingeknickt und mitgelaufen. Ich bin nicht Gott, steht auch niemandem gut zu, drüber zu richten. Nur das deutlich zu machen, das ist manchmal einfacher gesagt als getan. Aber wie gewaltig ist es, wenn ein Mensch sagen darf, und gerade junge Menschen, Jesus ist mein Fundament. Dass wieder Menschen aufwachsen, die wirklich ein Fundament haben. Nicht von allen Lehren und von allen Gedanken und von allen Strömungen und Strukturen in dieser Welt hin und her gerissen, man könnte mal so und man könnte mal so. Nee, wenn junge Menschen frisch, frei, fromm und fröhlich sagen, nee, Leute, das ist so gut, mit Jesus zu leben. Aber nicht, weil man halt sagt, es ist so gut, mit Jesus zu leben. Sondern weil ich ihn erkennen durfte. Und es sind dürfen. Weil ich wirklich seine Güte, seine Freundlichkeit, seine Liebe erkennen durfte. Weil ich wirklich erkennen durfte, dass er Leben Stabilität gibt. Weil ich erkennen durfte, dass er die Hoffnung ist für diese Welt.
ich erkennen durfte, dass tatsächlich in Jesus die Quelle des Lebens steckt. Und weil ich erkennen durfte, was auch immer kommt und wohin es auch immer gehen mag, Jesus ist mein stabiles Fundament, auf dem da ich stehe. Und das Wunderbare ist, ich kann gar nicht an ihm festhalten. Aber er hält an mir fest. Und er lässt mich nicht los. Und von dem Gott will ich reden in dieser Welt. Von dem Gott, der an mir festhält, der nicht loslässt. Und der uns durchbringt, wie das Leben auch immer laufen mag. Der Hoffnung ist, der Liebe ist, der heilig ist, der Wahrheit ist. Wonach sich die Menschen eigentlich wirklich sehen, die allermeisten Menschen auch in unserer Gesellschaft. Solid Rock, der solide Grund. Jesus, der solide Grund. Und ich möchte Menschen mehr und mehr ermutigen, sich Gedanken zu machen, auf welchem Grund stehe ich eigentlich wirklich. Auf einem soliden Grund von meiner Berufswelt, von meiner Ausbildung, von. Oder auf diesen soliden Grund des lebendigen Gottes. Und werde von ihm Kraft bekommen, werde von ihm letztendlich gefüttert und werde von ihm geführt. Darf zu einem Menschen werden, der einfach gerne Menschen einlädt. Wie der Heiko. Kommt einfach. Kommt einfach. Warum? Weil Jesus dich liebt. Und das wollte ich dir so gerne einmal gesagt haben. Das passt nicht immer noch. Aber viel öfters als wir denken. Wenn es wirklich aus dieser Überzeugung herauskommt. Es gibt nichts Besseres, als auf Jesus zu stehen und von Jesus gehalten zu werden. Will Gott uns dazu segnen. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dieser solide Grund bist, dass du dieser Fels bist, dieser Eckstein, der das Leben stabil macht, der das Leben auch ausrichtet, das Eigentliche, der uns die Augen öffnet für den Vater im Himmel und dass du der bist, der uns festhält, der uns trägt, selbst wenn wir uns manchmal gar nicht mehr ertragen können, der uns trägt, auch wenn uns manchmal scheint, wie wenn das Leben unter den Füßen wegbricht. Was du hältst, weil du dieser treue, ewige Gott bist, dieser Fels, auf dem wir stehen dürfen. Und Herr, du kennst unsere Herzen, du weißt, wer wir wirklich sind. Du weißt, wo wir stehen. Und du hast die Kraft, deinem Heiligen Geist wirklich in unser Leben einzudringen, in uns dieses tiefe Überzeugtsein zu bringen, was auch den Heiko bewegt hat. Dass wir nicht Menschen sind, die irgendwie glauben, sondern Menschen sein dürfen, die erkennen dürfen, wer du wirklich bist. Durchdrungen sind von deiner Liebe. Durchdrungen sind von dieser Gewissheit, dass du der auferstandene Christus bist, der lebt und regiert und wiederkommen wird in Macht und in Herrlichkeit. Und alle Kraft der Welt besitzt, uns durchzubringen durch diese Welt. Füll unser Leben mit deiner Freude, mit deinem Zuspruch auch mit dem Zuspruch für andere Menschen. Herr, und lass unser Leben dazu gebraucht sein, dass an unserem Leben es sichtbar wird, dass du wirklich lebendig bist.